die Kinder anfangen zu laufen. Natürlich die blauen Flecken, wo immer die Frage ist, ist das einfach nur eine wilde Hummel oder sind es doch schon auffällige Flecken? Ich sage immer so salopp, mir machen eigentlich Kinder ohne blaue Flecken fast mehr Angst als die mit.
Hallime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Susanne.
Hallo Björn.
Susanne, wir haben oft über Patienten mit Gerinnungsstörungen gesprochen und landen dann oft im Krankenhaus. Aber tatsächlich werden die meisten Patienten ja nicht im Krankenhaus gesehen, sondern draußen.
Genau, und zwar ambulant. Und das ist die große Kunst des jeden niedergelassenen Arztes. Und ich sage dann immer, des niedergelassenen Kinderarztes, der dann Kinder sieht, die arm manches Mal nicht sprechen. Eltern kommen mit bestimmten Anliegen, bestimmten Beschwerden, die sie bei den Kindern sehen, zum Kinderarzt. Und das Kind kann sich oft gar nicht äußern. Und der Kinderarzt hat die hohe Kunst, Dinge zu erkennen, zu sehen und auch zu behandeln.
Ja, die Kinder sind ja meistens noch sehr, sehr klein.
Genau.
Ich fand das immer erstaunlich, auch während des Studiums. Du siehst diese Kinder und sollst dann irgendeine Diagnose stellen. Da liegt dann tatsächlich nur ein Baby vor mir. Wie soll ich denn da was erkennen?
Naja, das ist ja die hohe Kunst, weißt du, weil man ist es eigentlich gewohnt, mit den Patienten zu sprechen. Mhm. Und mit Kindern, das ist immer unterschiedlich jedes Alters, natürlich auch eine Herausforderung. Mhm. Und deswegen freue ich mich umso mehr, einen lieben Kollegen, lieben Freund, den wir schon seit Jahren kennen, Sebastian Weinsbach. Du bist niedergelassener Kinderarzt in Düsseldorf und wir kennen uns ja schon sehr lange, aber noch nicht mal hauptsächlich als niedergelassener Kinderarzt. Erzähl doch mal ein bisschen von dir.
Ja, wir kennen uns natürlich auch als Kinderärzte.
Das stimmt.
Ja, du bist ja auch Kinderärztin und haben uns aber natürlich über die Hämophilie-Behandlung oder die Hämostasiologie kennen und schätzen gelernt über lange Zeit. Björn auch. Wie macht man das in der Praxis? Also wir haben natürlich sprechende Patienten bei älteren Kindern. Wir haben kleine Kinder, die teilweise noch nicht sprechen, manchmal Dinge auch anders benennen, als wir das als Erwachsene machen würden, wo man ein bisschen lernen muss, das dann zu lesen, was da kommuniziert wird. Aber vor allem haben wir natürlich auch Eltern, die berichten über Beschwerden. Das ist natürlich ein buntes Portfolio. Das fängt mit den Säuglingen an, die teilweise kommen, weil in der Familie schon Gerinnungsstörungen bekannt sind, wo dann auch das Erheben eben der Familienanamnese extrem wichtig ist, dass man die Familie teilweise auch kennt als Kinderarzt natürlich lange, wo man dann oft, wenn es das zweite Kind, dritte Kind ist, oft schon weiß, dass es da Erkrankungen gibt, die eventuell nach der Geburt relevant würden oder diagnostiziert werden müssen. Dann haben wir Blutungsereignisse während der Geburt, kurz nach der Geburt, die dann oft zur Diagnostik führen. Ganz häufige Fragestellung ist Blut in der Windel bei Säuglingen, was zum Glück häufig harmlos ist. Mhm. Aber natürlich die Eltern sehr besorgt. Das ist oft so der erste Kontakt zu Blutungen bei Kindern, der relativ häufig berichtet wird in der Praxis. Dann haben wir, wenn die Kinder anfangen zu laufen, natürlich die blauen Flecken, wo immer die Frage ist das einfach nur eine wilde Hummel oder sind es doch schon auffällige Flecken. Ich sage immer so salopp, mir machen eigentlich Kinder ohne blaue Flecken fast mehr Angst als die mit. Aber
ja, sehr gut.
Man kann das natürlich, gerade wenn man viele Blutungen auch gesehen hat, schon auch ein bisschen unterscheiden. Also A sind die Blutungen, also Hämatome sind es ja in der Regel an untypischen Stellen. Wie die aussehen, also Erfahrung ist halt, dass die halt häufig was erhabener sind, ne, dass man in der Mitte wie so Knubbel fühlt, mhm, oft, ne, bei Kindern, die Blutungsneigungen haben. Wobei das alles nicht beweisend ist, aber das sind so die klassischen Verdachtsmomente, die dann eben zur Diagnostik führen. Ne? Und das sollte meiner Meinung nach halt auch immer jemand dann machen, der da im Thema ist und dass das vernünftig und umfassend abgeklärt wird.
Jetzt, wenn ich mich an meine Zeit an der Uni zurückerinnere, dann habe ich auch drittes Staatsexamen geprüft, also die Mediziner, die im Prinzip ganz am Schluss waren, und dann sitzt du mit anderen Disziplinen zusammen. Und es gab immer so zwei Disziplinen, die mich extrem beeindruckt haben. Das eine waren diejenigen, die in der Allgemeinmedizin waren, und das anderen, die anderen waren die, die in der Pädiatrie waren, also in der Kinderheilkunde, weil die einfach so ein umfassendes Wissen hatten. Wenn du Orthopädie machst, ist das meiner Meinung nach schon sehr speziell, Neurologie auch, aber die wussten im Prinzip über alle Systeme Bescheid. Jetzt sagtest du, die sollen zu einem Spezialarzt gehen, aber das ist ja tatsächlich nicht oft der Fall, sondern was ist denn so der Grund, bleiben wir mal bei den Neugeborenen, bei den Babys,
die nicht sprechen.
Was ist denn der Grund für Eltern, zum Kinderarzt das nächste Mal zu gehen und zu sagen, irgendwas stimmt mit dem Bluterguss nicht?
Also grundsätzlich sage ich Eltern, immer gehen sie zum Arzt, wenn sie das Gefühl haben, dass mit ihrem Kind was nicht stimmt. Weil, glaube ich, viele gar nicht mehr ihrem Elterngefühl trauen, dass ich natürlich als Eltern schon der Experte für mein Kind bin und oft ein sehr gutes Gespür dafür habe, wenn irgendwas, also wenn mein Kind krank ist, ja, und sich nicht normal verhält, sich nicht normal bewegt, bei den Kleinen nicht so trinkt, wie ich das kenne, übellauniger wird. Und also bei Blutungen im Stuhl, die wir halt häufig Bericht bekommen, die sind in der Regel harmlos, können durch Infektionen auftreten zum Beispiel, oder dass die meistens ja klinisch dann auch Symptome haben, aber ich würde da immer raten, erstmal abzuwarten, weil es sich meistens nur um Blutbeimengungen im schleimigen Stuhl handelt. Man hat, das sind keine großen Mengen, das heißt, selbst wenn die persistieren, hat das erstmal keine Relevanz, wenn man das 5 Tage später diagnostiziert. Ich würde das immer da schneller Diagnostik vorantreiben, wenn das große Blutmengen sind, oder wenn eben Blutungen über einen längeren Zeitraum auftreten. Ne?
Was machst du denn, wenn jetzt eine Mutter mit ihrem Kind zu dir kommt, weil du sagst Diagnostik vorantreiben?
Ja, also was ganz, ganz wichtig ist, ist erstmal die genaue Erhebung der Familiengeschichte, weil wir bei Kindern doch sehr viel vererbte Gerinnungsstörungen haben. Es gibt natürlich auch die erworbenen durch das unreife Gerinnungssystem. Vitamin-K-Mangel wäre so ein Klassiker, den wir ja zum Glück häufig nicht mehr sehen durch die Prophylaxe. Aber wir haben in der Praxis ein Kind mit einer Vitamin-K-Mangelblutung gehabt, weil es Vitamin-K nicht gegeben worden ist. Deswegen auch nochmal ein Appell für die Vitamin-K-Prophylaxe. Da ist halt erstmal die Erhebung der Familiengeschichte ganz wichtig, wo man oft erstaunt ist, wie auffällig die Blutungsgeschichten in der Familie oft sind und noch gar keine Diagnostik erfolgt ist. Also dass teilweise es zu Nachblutungen bei Geburten kam, wenn man dann nachhört, dass die Mütter über verstärkte Regelblutungen berichten, auffällige Hämatomneigungen bestehen, die dann oft, wenn die Erwachsenen später ruhiger werden, auch wieder nachlassen, also vom Alltag, und dann oft gar nicht mehr verfolgt werden. Und wo man dann als Kinderhämostasiologe manchmal denkt, so ups.
Ja, da komme ich gleich mal zur Überleitung. Ich meine, du hast es gerade eben erzählt, es sind oft die Frauen, die schlussendlich auffallen oder in der Familie aufgefallen sind. Starke Monatsblutung, dann wird die Monatsblutung durch die Kontrazeption, also durch die Pille behandelt. Dann ist ja auch erstmal alles gut. Warum sollte da auch irgendein Krankheitsmerkmal irgendwie noch da sein, sondern es ist dann weg. Das Problem ist ja erstmal gelöst. Dann wird die Pille abgesetzt, dann wird man relativ schnell schwanger wegen Kinderwunsch und dann eben tatsächlich, wie du es gerade erwähnt hast, die Nachblutung. Jedoch kriegt man ja den Eindruck, dass Frauen all diese Symptome erstmal für sich gar nicht registrieren oder auch gar nicht, na, wahrnehmen tun sie sie schon, aber erstmal beiseite legen, weil ja dann das Kind in den Fokus gerät mit blauen Flecken oder auffälligen Blutungen und sonstigen Dingen. Das heißt, erst in deiner Nachfrage und deiner Anamnese kommt dann raus, Mensch, da gibt es jemanden in der Familie, der doch etwas hat, was erstmal gar nicht richtig präsent gewesen ist. Wie reagieren Mütter oder Eltern auf die verstärkte Nachfrage in ihrem Umfeld und in ihrer Familienkonstruktion. Bekommst du da Dinge oft zu hören?
Ja.
Hat das was mit meinem Kind zu tun?
Ja, das eigentlich gar nicht so. Also die berichten eigentlich, also man hat natürlich auch in der Regel, kennt man die Eltern gut und hat da schon ein Vertrauensverhältnis. Also dass da Animositäten sind, jetzt über die Familiengeschichte zu reden, ist eher selten. Es ist manchmal dadurch, dass wir ja auch mittlerweile viel Familien haben, wo sich Eltern getrennt haben, wo teilweise auch manchmal ein Elternteil gar nicht bekannt ist oder so, es ist manchmal schwierig, die komplette Familienanamnese zu erheben. Aber da wird eigentlich bereitwillig Auskunft gegeben und das ist dann auch immer so der Punkt, wo ich dann abhängig von der Schwere der Blutungsneigung dann oft die Eltern erstmal bitte, wenn da auch schon auffällige Schichten sind, sich selber erstmal untersuchen zu lassen, weil das oft dann uns beim Kind hilft, eventuell die Größe der Blutabnahme ein bisschen zu beschränken, gerade wenn bei kleinen Kindern manchmal das relativ schwierig ist, die Probenvolumina zusammenzubekommen. Wenn man natürlich ausgeprägte Blutungen hat, denke ich, muss man sofort beim Kind gucken, weil man da einfach dann keinen zeitlichen Verzug haben möchte. Und man die Kinder, wenn das nötig ist, schnell einer Behandlung zuführt, vor allem, weil natürlich, gerade wenn es jetzt um petechiale Einblutungen und Hämatome geht, auch immer noch die, jetzt neben den Gerinnungsstörungen, die Diagnose Leukämie natürlich auch noch eine Differentialdiagnose wäre, die nicht verzögert werden sollte.
Ganz kurz, was sind petechiale Blutungen?
Achso, das sind diese kleinen Hämatome. Ich sag den Eltern immer so ähnlich wie beim Knutschfleck sieht das aus, also dass man so kleine Pünktchen hat. Und das haben wir halt relativ häufig bei niedrigen Blutplättchenwerten zum Beispiel oder wenn die Blutplättchen in der Funktion gestört sind.
Jetzt hast du gesagt, wenn es größere Blutverluste sind, ne? Was wäre für dich ein größerer Blutverlust bei so einem Kleinkind?
Ja, also ich würde sagen, wenn jetzt ein Kind zum Beispiel extrem ausgeprägte Hämatome hat und dann auch noch man eigentlich, was bei Kindern aber manchmal gar nicht so einfach zu erfragen ist, da kein adäquater Unfall oder Trauma zu berichtet wird und man sagt, ich weiß eigentlich gar nicht so sehr, woher das kommt. Ne? Und das sind dann oft sehr, sehr großflächige Hämatome, die auch erhaben sind. Wobei das nicht immer zwangsläufig dann eine Gerinnungsstörung im Grund ist. Also ich kann mich bei meinen Kindern an Hämatome erinnern, wo die mal so mit dem Kopf vor die Türpfosten gerannt sind, wo ich auch dachte, ups, Gerinnungsstörung. War es aber nicht. War einfach nur gut getroffen.
Ja. Du würdest dann als nächstes Blut abnehmen?
Ich weiß halt, dass viele Eltern, also es gibt ja leider in der Kinderheilkunde, ich weiß die ganz genaue Zahl nicht, aber ich glaube 3 oder 4 niedergelassene Kinderhämostasiologen und ansonsten läuft das in der Kinderheilkunde noch häufig über Kliniken oder große Kliniken, die Kinderhämostasiologie, wo oft es relativ schwierig ist, kurzfristige Termine zu bekommen für die Eltern und wichtig ist halt in der Gerinnungsdiagnostik, dass das Wichtigste erstmal die klinische Untersuchung und die Anamnese ist. Und wenn die auffällig ist, muss ein Kind halt umfänglich abgeklärt werden. Und das geht halt oft nur über Spezialisten aus der Erfahrung. Und da hilft uns, sage ich mal, wie man das im Volksmund so schön nennt, eine Basisgerinnungsdiagnostik eigentlich nicht weiter, weil wenn die unauffällig wäre, wir ja immer noch einen blutenden Patienten haben, wo dann eben die anderen Erkrankungen noch nicht ausgeschlossen sind. Deswegen rate ich auch gerade, um bei kleinen Kindern mehrfache Blutabnahmen zu vermeiden, dass man das einmal halt mit einer Blutabnahme dann umfänglich macht und dann auch eben natürlich den Eltern schnell sagen kann.
Würde dann aber bedeuten, dass die dann zu einem Spezialarzt gehen oder Ärztin, wo eben diese Blutuntersuchung gemacht werden kann, an die Kliniken?
Ganz genau, also entweder an eine, also es läuft oft an großen Krankenhäusern oder Unikliniken, haben wir viele kinderhämostasiologische Ambulanzen. In einigen Regionen gibt es niedergelassene Kollegen, die das machen oder Gerinnungszentren, die auch Kinder machen, wobei die allermeisten Gerinnungszentren sich auf Erwachsene konzentrieren. Es ist aber schon so, dass wenn man jetzt etwas ältere Kinder hat, viele internistische Gerinnungszentren so ab 12, 13, 14 Jahren dann auch Kinder untersuchen, sodass da auch durchaus bei älteren Kindern dann das im internistischen Rahmen laufen kann.
Welche Blutgerinnungsstörung, sei es jetzt zu viel oder zu wenig an Gerinnung, kommt denn bei dir in deiner Praxis bei den Kleinstkindern oder Kleinkindern am häufigsten vor?
Also was wir relativ häufig in der Kinderheilkunde als eher harmlose Gerinnungsstörung sehen, die dann eben oft diese punktuellen petechiellen Einblutungen macht, ist die sogenannte ITP. Und das haben wir bei ist bei Erwachsenen oft problematischer, aber bei Kindern zum Glück oft postinfektiös. Und das ist einfach eine Fehlregulation im Prinzip des Immunsystems, die einen banalen Atemwegsinfekten auftritt und dann zu einer Verminderung der Thrombozyten führt, die zu Blutungsneigungen führen kann, aber dann oft, wenn man ein bisschen die Patienten schont und so relativ harmlos und unproblematisch wieder vorbeigeht. Und ich weiß noch aus den Anfängen meiner Zeit, da haben wir das oft sehr aufwendig behandelt. Mittlerweile hat man da ein sehr dickes Fell und sagt, geht weg, muss halt genau. Ein bisschen mit Risikosportarten aufpassen und ist dann vorbei. Ansonsten sehen wir oft milde von Willebrand-Syndrome, von den Gerinnungsstörungen, die nicht passagier sind. Ganz schwere Gerinnungsstörungen wie Schwere von Willebrand-Syndrom, Hämophile haben wir jetzt bei uns in der Praxis auch oder Faktorenmängel, Faktor-13-Mangel, Faktor-7-Mangel, aber die sind in der Masse eher selten, aber wahrscheinlich gerade die Milden auch immer noch unterdiagnostiziert.
Ja, weil wir die Dinge oft erst dann diagnostizieren, wenn ein operativer Eingriff ansteht und wir dann eine ausführliche Anamnese durchführen und dann über die Anamnese der Eltern dann eine Gerinnungsdiagnostik bei dem Kind durchführen, was erstmal im Alltag per se nicht auffällig ist, keinerlei Probleme hat und dann doch einen auffälligen Wert hat. Und da bin ich mal gespannt, wie du dann mit den Eltern das besprichst. Gibt es da irgendetwas? Es ist ja oft so, dass die oft nach so einem, ich sag einmal, einem Notfallausweis ja schreien. Und ich bin da ja sehr zurückhaltend, weil ich dann denen immer sage, na, dann setze ich sie ja gleich mit einem schweren Hämophilen ja gleich. Und stellen Sie sich mal vor, Sie sind im passierten Unfall auf der Straße, Notarzt, der würde Sie ja gleichsetzen mit einer schweren Gerinnungsstörung. Da ist immer die Frage, akzeptieren das die Eltern oder ist das schwierig oder wie?
Ja, also ich glaube, keiner hört gern, dass sein Kind krank ist. Genau. Das ist, glaube ich, akzeptiert keiner gerne, aber im Endeffekt sind die Eltern meistens erstmal froh, dass man weiß, woher die blauen Flecken kommen. Und es ist ja zum Glück auch so, dass wir da mittlerweile viele Optionen haben, auch gut und auch der Erkrankung entsprechend abgestuft zu helfen und zu reagieren. Also ich handhabe das bei unseren Patienten eigentlich primär so, dass ich das primär danach mache, wie gefährlich eine spontane Blutung im Alltag wäre und wie schwer die mit den Mitteln, die ein Notarzt eigentlich immer ergreifen würde, wenn jemand blutet, auch wenn er keine Gerinnungsstörung hat, wie wahrscheinlich eine Blutung mit diesen Mitteln zu stoppen wäre. Und das wäre jetzt, würde ich sagen, beim von Willebrand-Syndrom, eine milden, würde man sagen, die bekommt man auch mit den klassischen Mitteln, zu denen eine Notarzt standardmäßig greift, wenn jemand blutet, immer zum Stillstand. Und da fände ich jetzt den Notfallausweis per se nicht so entscheidend. Bei jetzt einer schweren Hämophilie, wo man gezielt mit bestimmten Gerinnungsfaktoren oder Faktormangel behandeln muss, ist das natürlich eventuell eine lebensrettende Information. Ja. Und da denke ich, sollte man das machen. Also so stufe ich das ab und lasse die Eltern eben auch ein bisschen mitentscheiden, weil ich finde, das Wichtigste ist erstmal, dass die Eltern oder Patienten sich wohlfühlen damit. Und wenn jemand jetzt sich sicherer fühlt mit einem Notfallausweis, hätte ich da per se kein Problem mit, sehe aber da das gleiche Problem wie du, dass wir oft als Ärzte vergessen, dass sowas auch sehr stigmatisiert, dass wenn, ich sag mal ein ganz einfaches Beispiel, also das, was wir immer sehen auch in der Praxis, dass es durchaus, das meine ich jetzt nicht wertend, sondern das finde ich durchaus verständlich, dass bei Schulausflügen oder so ein Problem sein kann, wenn Lehrer hören, da hat jemand einen Notfallausweis und da könnte was passieren. Und ich muss das dann regeln, ohne die Eltern vor Ort zu haben, was ja auch oft mittlerweile leider rechtlich ein Problem ist, wenn man da Entscheidungen treffen muss. Und wo man sich auch manchmal fragen muss, ist das gerechtfertigt, bei einer milden Erkrankung da jemanden im Alltag so zu stigmatisieren? Also das sehe ich durchaus ähnlich. Ne? Aber da gibt es sicher einen Graubereich, wo man sagt,
ja. Aber sag mal, ich meine, du befasst dich ja sehr intensiv mit dieser Thematik, dass du auch wirklich einen Fokus hast, dass du sagst, okay, ich achte darauf. Nimmt das viel Platz ein in deiner Sprechstunde? Ich meine, die Kinderärzte sind ja mittlerweile auch sehr, sehr viel, viel aufmerksamer als vorher, aber nimmt das viel mehr Platz ein, auf diese Dinge zu achten?
Ja, also ich glaube schon, dass insgesamt die Gerinnungsstörungen bekannter sind. Ne? Also sowohl was die Thrombosen als auch die Blutungsneigung angeht und dadurch häufiger Patienten zur Abklärung geschickt werden. Meine Erfahrung ist halt, dass da der Bedarf halt deutlich größer wäre, als im Moment die Optionen bestehen für Diagnostik, gerade halt die, wie du eben auch schon erwähnt hast, die Abklärung vor gerade jetzt HNO-Operationen, Mandel- oder Polypenoperationen, die wir ja sehr häufig haben in der Kinderheilkunde, wo dann im Rahmen der Anamneseerhebung vor Operationen dann noch die Abklärung erfolgen muss, damit die Operation durchgeführt werden kann, wo leider oft dann sehr lange Wartezeiten sind. Und wo man sich als Kinderarzt wünschen würde, dass da die Versorgung der Kinder flächendeckender wäre und vor allem einfacher, gerade, mir geht es ja gar nicht so sehr um die Behandlung, das sind ja dann doch wenige zum Glück. Und oft geht es ja erstmal nur um die Abklärung. Und da ist es dann schon Nadelöhr. Da gibt es auch einfach durch unser natürlich größeres Thromboserisiko im Erwachsenenalter, natürlich im Erwachsenenalter eine deutlich bessere Abdeckung, was diagnostische Möglichkeiten angeht, wenn man eine Gerinnungsstörung hat. Und viel mehr Internisten, die das machen als Pädiater.
Ich meine, was würdest du denn als Kinderarzt, niedergelassener Kinderarzt mit einer hämostasiologischen wirklich sehr, sehr guten Kenntnis. Was würdest du dem Kinderarzt draußen und auch den Eltern mitgeben wollen, wenn sie Kinder haben, die auffällig sind? Wann muss man zum Kinderarzt gehen und wann muss man darauf bestehen, dass diese auffälligen blauen Flecke untersucht werden?
Ja, also ich glaube erstmal, wenn das passiert aber aus meiner Sicht auch, wenn jetzt lebensbedrohliche Blutungen auftreten oder wir Blutungen im Kopf zum Beispiel nach der Geburt oft schon haben, dass dann eine Diagnostik erfolgen muss und zwar umgehend ist. Da habe ich aber nicht den Eindruck, dass das jetzt großflächig nicht passiert. Mhm. Das ist eigentlich, glaube ich, wird immer gemacht. Ansonsten finde ich, wenn es milde Blutungsneigungen sind, aber wenn man einfach sagt, der hat irgendwie so ein paar blaue Flecken mehr als ich, die sehen aber normal aus, sind normal groß und auch primär am Bein, also an Stellen, wo man eigentlich sagt, gut, da stößt man sich oft, dann würde ich sagen, kann man das erstmal ein bisschen beobachten, weil man, selbst wenn es eine Gerinnungsstörung wäre, erstmal nicht viel verpasst. Abgeklärt werden sollte, dass auf jeden Fall vor einer geplanten Operation oder planbaren Operation, weil man da einfach in der Operation böse Überraschungen vermeiden kann, wenn man eine Gerinnungsstörung vorher kennt, auch wenn die im Alltag jetzt erstmal nicht so sehr auffällt. Ich denke, dass man das frühzeitig abklären sollte, wenn man großflächige Blutungen hat. Mhm. Wenn man Blutungen hat an ungewöhnlichen Stellen, also ich sag mal am Bauch oder so, wo man am Rücken, ohne dass ein Kind jetzt, sag ich mal, auf den Rücken gefallen ist, am Oberarm, ja, wo man sagt, das sind eigentlich nicht, oder wenn man das Gefühl hat, wenn ich mein Kind mal beim Spielen fester angefasst habe, beim Toben oder so, dass dann da sofort Hämatome entstehen, wo man sagt, das ist eigentlich ungewöhnlich. Wenn, was wir bei Kindern auch schon mal sehen, ist, wenn es durch Impfungen zum Beispiel zu großen Hämatomen kommt, sollte man, das ist immer ein Warnsignal, wo man frühzeitig gucken sollte. Wenn es bei Operationen auffällig nachgeblutet hat, ne, die sollte das abgeklärt werden. Und natürlich in jedem Fall, wenn in der Familie Gerinnungsstörungen bekannt sind, die vererbbar sind, wobei gerade die klassische Thrombose-Diagnostik meiner Meinung nach oft zu früh geschickt wird, ja, weil wir da, außer wenn es jetzt ganz auffällig in der Familie zu ganz frühen Thrombosen kommt, gehäuft, dann sollte man früh gucken. Aber in der Regel machen wir ja nie Prophylaxen bei Kindern, die keine Thrombose hatten. Ja. Und da finde ich das einfach kinderfreundlicher, das mit irgendwie 10, 11, 12 zu machen. Bei Mädchen finde ich das immer wichtig, dass man das macht, bevor eventuell über eine Einnahme von einer Pille oder einem Kontrazeptivum, genau, ja, nachgedacht werden muss, medizinisch oder weil das ein Patientenwunsch ist. Mhm.
Das heißt, das, was ich jetzt mitnehme, ist, wenn die Kinder ein ungutes Gefühl, die Eltern ein ungutes Gefühl haben, dann zum Kinderarzt gehen. Aber ansonsten auch mal kleinere Blutergüsse einfach bei der nächsten Vorsorgeuntersuchung mal erwähnen. Klar, wenn es eine Einblutung in das Gehirn gibt oder große Blutungen auftreten, große Hämatome, dann sofort. Und dann kann es gegebenenfalls notwendig sein, dass das Kind auch weiterverwiesen wird an eine spezielle Einrichtung im Krankenhaus oder speziell niedergelassene Hämostasiologen, die sich dann um die weiteren Blutentnahmen und die Abklärung kümmern.
Genau. Also ich rate auch, das wirklich immer direkt zu machen, weil das eben einfach die oft dann für kleine Kinder noch relativ traumatische Blutabnahme, weil wir da schon auch immer ein paar Röhrchen mehr brauchen und das einfach auch lange dauert, auch wenn es gar nicht so weh tut. Mhm. Also ein bisschen länger und dass dann kleine Kinder dann oft ein bisschen festgehalten werden müssen, ja, und so. Und das ist schon was, wo man sagt, das muss man nicht unbedingt zweimal machen, wenn es nicht nötig ist. Genau. Und was mir nochmal ganz wichtig war, das habe ich jetzt gerade noch nicht erwähnt, jetzt, wenn man zum Arzt geht, also gerade bei diesen petechalen Einblutungen, also wo man diese ganz kleinen Punkte hat, da sollte man immer mit zum Arzt gehen, auch wenn es häufig harmlos ist, aber weil da durchaus ernsthafte Erkrankungen hinterstecken können, die schnell behandelt werden müssen und man, selbst wenn es harmlos ist, wenn man niedrige Blutplättchenwerte hat, gucken sollte, dass ein Kind jetzt nicht unbedingt Downhill biked, also genau, in der Zeit, glaube, oder traumatische Sportarten ausübt. Und deswegen sollte man das schnell abklären. Das kann man auch, da muss man auch nicht unbedingt zum Spezialisten. Da kann auch erstmal der Kinderarzt ein Blutbild machen und erstmal gucken, wie sind denn die Thrombozytenwerte. Mhm. Das reicht oft, aber das sollte man auch immer zeitnah abklären.
Das nehmen wir auf jeden Fall mit.
Ich denke auch.
Sebastian, vielen Dank.
Vielen Dank, Sebastian.
Ja. Wie schön, dass wir euch angelernt haben. Das ist eine Riesenfreude und hoffe, dass wir noch ganz viel Hämostasiologie zusammen machen.
Ja, Susanne, auf jeden Fall. Ich danke dir.
Ich danke dir, Björn.
Mit freundlicher Unterstützung von Biotests und HRC, Hematology Research Center. Hallimä und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.